Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Liebe Hörer, herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Es geht um den ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Wir erreichen diesmal den letzten Abschnitt, und zwar aus Kapitel 5, die Verse 11 bis 28. Paulus lehrt die Christen in Thessalonich viel Grundlegendes, zum Teil, weil sie Fragen hatten, zum Teil, weil sie mangels Zeit bisher noch nicht alles erfahren hatten. Paulus erläutert klar und deutlich, dass der Erlöser wiederkommen wird und dass die Christen mit ihm hinweggenommen und leben werden. Und zwar alle, egal ob sie zu diesem Zeitpunkt zu den Lebenden oder den bereits Entschlafenen gehören. In dieser Sendung nun das Fazit. Was ist die sichtbare Auswirkung jener guten Nachricht auf das Tun der Christen im Hier und Jetzt? Wir erreichen nun den letzten Abschnitt des ersten Thessalonicher Briefes und den möchte ich Ihnen zunächst einmal in einem Stück vorlesen. Anschließend gehe ich auf die einzelnen Verse näher ein. Hier also aus Kapitel 5, die Verse 11 bis 28. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich: Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Soweit aus Kapitel 5, die Verse 11 bis 28. Beginnen wir nun mit Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. Jetzt ist also die Zeit des Ermutigens, des Aufbauens und Wachsens. Für das Wort ermahnen steht im Griechischen das Wort trösten oder helfen, das auch für den Tröster, den Heiligen Geist, verwendet wird. Die Christen sollen sich also gegenseitig helfen, ermutigen und aufbauen. Es gibt ja Grund genug, Mut zu haben und froh zu erwarten, was kommen wird. Die Christen ermutigen und erbauen sich schon, aber sie können es niemals genug tun und sollen stets darin zunehmen. Und nun folgen im Brief des Paulus an die Thessalonicher über 20 Anordnungen, Christengebote sozusagen. Bis zu dem Zeitpunkt seiner Rettung ist ein Mensch an das Kreuz gebunden. Das heißt, Gott stellt ihm nur eine Frage: Was machst du mit meinem Sohn, der für dich gestorben ist? Erst danach, nachdem er zu glauben angefangen und Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, spricht Gott zu ihm über seine Lebensführung. Ja, das Kind Gottes steht nicht unter den 10 Geboten, dem Gesetz, sondern auf weit höherer Ebene, wie wir bei der hier vorliegenden Palette an Geboten sehen. Die Anweisungen in Kapitel 5 sind für den erlösten Menschen zur praktischen Anwendung gedacht. Denn ein Christ steht mit beiden Beinen auf dem Erdboden. Darum wandelt er, ganz praktisch, zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer. Jesu Gebote sind für diese Zeit auf Erden. Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus gibt uns demnach sehr wohl Gebote. Wir halten sie jedoch aus der engen Beziehung zu ihm heraus, nicht auf Gehorsamsbasis, sondern aus Liebe. Außerdem ist es die Frucht des Heiligen Geistes, also das Ergebnis seiner Heiligungsarbeit an den Heiligen, dass sie seine Gebote halten. Paulus zählt den Christen in Thessalonich nun einige wichtige Gebote auf. In zusammengefasster Form könnten sie so klingen: gegenseitig ermutigen und aufbauen, diejenigen besonders wertschätzen und lieben, die ihnen dienen, Frieden halten, die Unordentlichen lenken, trösten, tragen und geduldig sein, Böses mit Gutem beantworten, dem Guten nachjagen, fröhlich sein, beständig beten, dankbar sein, den Geist reden lassen, alles prüfen und das Gute gebrauchen, das Böse nicht, für die beten, die ihnen dienen und die anderen Christen segnen. Und schließlich das geschriebene Wort Gottes allen Christen verkünden. Betrachten wir dieses reichhaltige Programm genauer. Die gegenseitige Ermutigung und Stärkung ist das generelle Obergebot in der Gemeinde Christi. Als nächstes lesen wir in den Versen 12 und 13: Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Hier gebietet Paulus dreierlei: Anerkennen, lieber haben und Frieden halten. Diese Haltungen gehören sehr eng zusammen. Anerkennung bedeutet Annahme und Wertschätzung. Anscheinend war das in Thessalonich nicht selbstverständlich, so dass Paulus die lieben Brüder direkt dazu ermahnte. Er hatte ja kaum einen Monat bei ihnen verbracht, sie waren noch nicht lange wiedergeborene Christen. Paulus hatte sie zwar unterwiesen und wie aus dem Nichts war eine Gemeinde entstanden. Die Apostelgeschichte erzählt, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Alle Christen in der Gemeinde in Thessalonich waren also ungefähr zur gleichen Zeit gläubig geworden. Keiner war den anderen an Erfahrung, Reife und Wissen im Glauben voraus. Allerdings zeigten sich die verschiedenen Geistesgaben. Manche unter ihnen hatten offensichtlich die Gabe des Lehrens, andere des Gebens, des Dienens, der Seelsorge und so weiter. Jeder von neuem geborene Mensch empfängt in Christus Gaben des Geistes, so wie Gott sie verteilt, zum Zwecke der Auferbauung, also des geistlichen Aufbaus im Leib Christi. Vielleicht dachten manche Christen in Thessalonich, dieser oder jener ist doch mit mir gläubig geworden, ich kenne ihn schon seit langem, und der will jetzt mir predigen? Offenbar ja. Auch oder gerade, wenn es ihr altes Denken sprengte. Die Christen in Thessalonich sollten ihre Lehrer, Seelsorger und Hirten wertschätzen und respektieren als solche, die ihre Geistesgaben treu gebrauchten und einsetzten. Ich denke, da mangelte es nicht nur bei den Thessalonichern, sondern so ist es bis heute. Noch verhältnismäßig viele Leute sagen, sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie alles glauben, was darin steht. Meine Frage ist jedoch, warum gehorchen sie dann oft nicht dem Wort Gottes? Und warum hören sie selten zu, wenn das Wort Gottes gelehrt wird? Dann heißt es in Vers 13 unseres Bibeltextes, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. In meinem Leben erging es mir so, dass diejenigen, die Gottes Wort lieben, oft zu guten Freunden geworden sind. Durch unseren Lehrdienst im Rundfunk habe ich auf diese Weise Menschen gefunden, die mich umso lieber um unseres Werkes willen haben. Sie öffnen ihr Zuhause für mich und heißen mich willkommen. Sie tun mir Gutes und zeigen mir ihre Liebe. Da ich weiß, dass es schwierig ist, mich lieb zu haben, erkenne ich daran, dass sie es lieben, das Wort Gottes gelehrt zu bekommen. Also lassen Sie uns nicht Jesu Worte vergessen, dass seine Nachfolger an ihrer Liebe untereinander erkannt werden. Das nächste Gebot im gleichen Vers 13 gebietet, untereinander Frieden zu halten. Frieden und Versöhnung bedeutet, ständig miteinander daran zu arbeiten. Es funktioniert nicht von selbst. Jesus legt eine besondere Verheißung auf die Friedens- und Versöhnungsarbeit. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, sagt er. Der Begriff friedfertig weist deutlich darauf hin, dass eine Veränderung von innen stattfinden muss. Friedfertigkeit ist eine gewonnene Haltung und nach Galater 5 ist der Friede die Frucht des Geistes. Mit Recht gebietet das Wort Gottes also uns Christen, darin zu wachsen, uns darin zu üben, Frieden zu halten. Wir kommen zu Vers 14. Paulus schreibt, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Das ist gelebte Jüngerschaft und Langzeittraining. Die Unordentlichen gibt es immer. Sie gehen irgendwie neben der Spur, sagen ja, tun es aber nicht, sondern sind nachlässig. Oder sie sagen immer ja und fühlen sich für alles verantwortlich. Sie überlasten sich selbst chronisch. Oder aber sie stören erheblich geistliches Leben, wissentlich oder unwissentlich. In jedem Fall sollen wir uns als Christen in Liebe und Wahrheit gegenseitig zurechtweisen. Dann gibt es noch die Kleinmütigen. Sie haben kaum Mut, vorwärts zu gehen. Sie brauchen Trost im Sinne von Hilfe, die nächsten Schritte zu gehen. So erhalten sie wieder Mut und Ansporn. In noch bedürftigerer Verfassung sind die Schwachen. Was sie bedrückt, ist für sie schier übermächtig. Es genügt nicht, nur ein Stück des Weges neben ihnen herzugehen, sondern sie müssen getragen werden. Tragt die Schwachen, sagt das Wort. Das erinnert mich an unsere Tageswanderungen mit den Pfadfinderkindern. Es gab immer Kinder, deren Motivation schon nach 2 Stunden zu sinken begann. Sie brauchten neuen Ansporn, etwas Interessantes, eine Herausforderung oder gute Ablenkung. Aber manchmal passierte ein kleiner Unfall. Ein Kind konnte nicht mehr laufen, weil es sich den Fuß verstaucht oder sich ein blutiges Knie geholt hatte. Es brauchte mehr als Ansporn. Wir bauten eine Trage und trugen es, zumeist eine beachtliche Strecke, bis zum nächsten Rettungspunkt. Unordentlich, kleinmütig oder schwach sein, das betrifft jeden einmal, der mit Jesus geht. Deshalb müssen wir geduldig miteinander sein. Gottes Wort erinnert uns, dass es lieblos ist, nicht geduldig zu sein mit den Glaubensgeschwistern. Jeder Christ brauchte und braucht Geduld, die er erstens erhält und zweitens einem anderen selbst gibt. Auch die Geduld ist die Frucht des Geistes, also direktes Ergebnis der Heiligung. Seid geduldig gegen jedermann. Dies bedeutet auch, wir haben kein Recht, uns gehen zu lassen. Damit kommen wir zu Vers 15. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Das 11. Gebot im 1. Thessalonicher Brief erklärt und unterstreicht die sprichwörtliche Aussage Jesu, noch die andere Wange hinzuhalten. Wenn jemand Böses tut, sollen wir nicht aus Zorn mit ebenso Bösem reagieren. Für den Christen gibt es einen anderen Weg, weil Jesus diesen Weg geebnet hat. Die Welt ohne Gott dagegen lebt nach dem Prinzip, mit allen Mitteln, ob gut oder böse, für sich und seinen Vorteil zu arbeiten. Das zweite weltliche Prinzip ist, nur dem Menschen Gutes zu tun, der mir Gutes tut. Das nennt die Welt dann zivilisiert. Bei Gott ist das jedoch anders. Er hat alles gegeben. Wir dagegen können ihm nichts geben, also keine Gegenleistung erbringen. Seine Heiligen haben die Vollmacht und den Auftrag, Böses mit Gutem zu vergelten. Jesus macht es klar, indem er sagt, wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Gottes Wort erklärt uns, was dies praktisch bedeutet. Wir sollen jederzeit und gegen jedermann dem Guten nachjagen, also es mit aller Kraft anstreben. Denn genau diese Haltung spiegelt das gütige Wesen Gottes wider. Vers 16 in unserem Bibeltext lautet kurz und bündig, seid allezeit fröhlich. Gottes Wille ist eure Heiligung, hörten wir in Kapitel 4. Wie aber sieht ein geheiligter Mensch denn aus? Was will Gott an ihm sehen? Nun, die Freude. Das griechische Wort für den Begriff fröhlich klingt an den Begriff charis für Gnade an und charein für freuen. Es geht sinngemäß um tiefwurzelnde, unzerstörbare Freude aufgrund der Gnade Gottes, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das Kind Gottes hat keinen Grund und kein Recht, griesgrämig und streitsüchtig herumzulaufen. Paulus sagt es positiv, nicht nur den Thessalonichern, sondern auch den Christen in Philippi. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 17. Betet ohne Unterlass. Der in Christus wiedergeborene Mensch ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er kann sich nun innerlich ausrichten auf das Gespräch mit seinem Herrn. Es geht um eine innere Gebetshaltung. Jesus trainierte seine Jünger darin und lehrte sie zu beten, damit sie empfangen. Sein Name ist die Autorität in unserem Gebet. Jesus wollte von seinen Jüngern, Zitat, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Jesus forderte und förderte so ständig den Senfkornglauben der Jünger. Er sagte, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Zurück zu unserem Bibeltext. Vers 18 lautet, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In allen Angelegenheiten und Umständen sollen wir danken. Ausgerechnet hier unterstreicht Paulus, dass dies der Wille Gottes in Christus Jesus für seine Kinder ist. Zuvor hatten wir gehört, dass die Heiligung Gottes Wille ist. Er schenkt sie seinen Kindern an erster Stelle. Danken ist also Ausdruck des lebendigen Glaubens und damit ein Wesenszug der Heiligung. Und wie können wir darin wachsen? Indem wir Dankbarkeit in allen Dingen üben. Im Epheserbrief heißt es, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus gibt das, was er von Christus empfangen hat, weiter an die neuen Christen, auch an die Kolosser, denen er schreibt, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und nun wieder zurück zum ersten Thessalonicherbrief. Gebet und Dank, das bezieht sich beides auf das Zwiegespräch mit Gott durch den Heiligen Geist. Darum ist die folgende Ermahnung in Vers 19 entscheidend wichtig. Den Geist dämpft nicht. Dämpfen bedeutet zum Beispiel, einen Deckel auf den Topf zu legen oder ein Feuer zu ersticken. Das Feuer steht in der Bibel häufig als Bild für den Geist Gottes. Den Heiligen Geist zu dämpfen oder zu ersticken, ist die Weigerung, den Willen Gottes zu tun. Wir dämpfen den Heiligen Geist, wenn wir uns die Ohren zuhalten, weil wir Gott nicht hören wollen und auf eigene Faust losmarschieren. Damit betrüben wir Gott selbst. So schreibt Paulus den Ephesern, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Der junge Timotheus scheint zum Beispiel ein eher zurückhaltender und vorsichtiger junger Mann gewesen zu sein. Paulus ermutigte ihn ausdrücklich, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wesenszüge des Geistes Gottes sind also Kraft, Liebe und Besonnenheit oder Zucht. Wir sollen Gottes Geist nicht zurückhalten. Wir kommen zu Vers 20 in unserem Bibeltext. Paulus fordert die Christen in Thessalonich auf, prophetische Rede verachtet nicht. Diese Mahnung erinnert mich an die Begebenheit in der Synagoge, als Jesus aus der ihm gereichten Schriftrolle vorlas. Im Lukasevangelium lesen wir, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als Jesus das Buch zutat, gab's er dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Als die Menschen in der Synagoge dies hörten, konnten sie es kaum fassen. Am Ende verachteten sie in diesem Falle die prophetische Rede, weil sie nicht glaubten. Die Folge ihres Unglaubens war, dass sie Jesus in diesem Moment nicht als ihren Erlöser sehen noch erkennen konnten und somit verpassten. Deshalb sagte Jesus zu ihnen, dass ein Prophet, der Gottes Wort verkündet, unter den Seinen nicht viel gilt. Gott offenbarte sich und sein Wort vor Zeiten durch die Urväter des Glaubens und die Propheten. Was er später und zu der Zeit Jesu wirkte, ist eng damit verknüpft und übereinstimmend. Es wurde für die Nachkommenden niedergeschrieben. Auch was Gott heute wirkt, steht in übereinstimmendem Zusammenhang mit dem geschriebenen und überlieferten Wort Gottes. Das ist das prophetische Wort, und keiner soll es verachten. Denn Verachtung ist ein Zeichen von Unglauben. Jesus hatte in der Synagoge aus dem Buch Jesaja vorgelesen, Wort Gottes, das gut 700 Jahre vorher gesprochen und niedergeschrieben worden war. Und an jenem Tag in der Synagoge sagte er mit göttlicher Autorität, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Ja, tatsächlich ist Jesus gekommen, um das ganze Wort Gottes zu erfüllen. Er kannte das geschriebene Wort, und jedes Mal, wenn er das Wort erfüllte, wies er seine Jünger darauf hin. Das geschah sehr häufig. So konnten seine Nachfolger in ihm zunehmend den Sohn Gottes und ihren Erlöser erkennen, in dem alle Zusagen Gottes erfüllt sind. Ein Christ geht in den Fußstapfen dieses Glaubens an diesen Christus. Er beachtet und achtet das prophetische Wort. Dies findet meines Erachtens auch Ausdruck darin, dass wir uns unermüdlich mit der Bibel beschäftigen, und zwar mit der ganzen Bibel. In einer Gemeinde, in der ich tätig war, hatten wir 21 Jahre lang an jedem Donnerstagabend eine Zeit des gemeinsamen Bibelstudiums. Natürlich gab es immer mal die eine oder andere Bemerkung, wie etwa, immer nur da sitzen und Bibelstunde halten, ist doch öde, man muss auch mal was tun. Doch wer genauer hinschaute, konnte feststellen, dass diejenigen, die regelmäßig die Bibelstunde besuchten und ihre Bibel studierten, zugleich diejenigen waren, die dann auch hinausgingen und etwas taten. Viele waren aufrechte Zeugen Jesu Christi in ihrer Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, und nicht wenige gingen sogar in die Mission in fremde Länder. Das prophetische Wort Gottes wurzelte in ihnen tief und wuchs. Wir erreichen nun Vers 21 in unserem Bibeltext. Der Apostel Paulus schreibt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das heißt, Glauben hat mit Gutgläubigkeit nichts zu tun. Wir sollen sehr wohl das prophetische Wort Gottes nicht verachten, sondern das Wort Gottes wertschätzen, hören und tun. Die Schlüsse, die Menschen jedoch daraus ziehen, die Muss und Solls, sollen wir jedoch prüfen. Durch den Heiligen Geist haben wir die Prüffähigkeit bekommen. Wir sollen all unsere Ressourcen einsetzen, um zu prüfen. Dann können wir das Gute darin erkennen und behalten. Wir dürfen keine Allesesser sein, die ungeprüft alles herunterschlingen, auch nicht im geistlichen Sinne, sondern Forschergeist ist gefragt. Denn der Christ weiß von dem Feind Gottes, dem Verführer in der Welt, der das Böse gut verkleidet. Das Gute erkennt der Christ mit Hilfe des Wortes Gottes. Vers 22. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das Böse kann in jeder erdenklichen Erscheinungsform auftreten. Das ist sein Wesen. Ich denke, es hilft einem Christen auch für seine Gewissenshygiene. Wenn es zum Beispiel um den Bereich von fragwürdigen Zeitvertreiben und Unterhaltungsinhalten geht und sich unsere Gedanken darum drehen, ob es falsch oder richtig ist, dann ist es mit Sicherheit falsch, weil sich da irgendwo etwas Böses hineingeschlichen hat. Es ist meines Erachtens auf jeden Fall richtig, in diesem Fall die Sache zu lassen. Denn wir sind angehalten, das Böse in jeder Gestalt zu meiden. Weiter mit den Versen 23 und 24. Paulus schreibt: Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Und schließlich, ganz am Ende des ersten Thessalonicher Briefes, kommt noch ein wichtiges Liebesgebot bezüglich der Glaubensgeschwister. Paulus fordert die Christen auf: Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Was sagte noch Jesus? Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen. Auf diesem verheißungsvollen Fundament haben Christen den Auftrag, für ihre Geschwister im Glauben zu beten. Außerdem haben sie das Vorrecht, sie zu segnen, in Heiligkeit und mit innerer Anteilnahme. Liebe Hörer, wir sind nun am Ende des ersten Thessalonicher Briefes angelangt und auch am Ende dieser Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem zweiten Thessalonicher Brief. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit dem Segen, den Paulus auch den Thessalonichern sandte. Er aber, der Gott des Friedens, heilige sie durch und durch und bewahre ihren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit ihnen.